Der erste FC Köln wurde vorzeitig erster deutscher Meister der neuen Bundesliga.
Erster FC Köln. Der Podcast.
Come on FC und willkommen beim FC Podcast. Heute habe ich zwei Gäste, die bei uns im Blindenfußballteam spielen, denn wir haben seit, korrigiert mich, diesen Sommer ein Blindenfußballteam, eine Blindenfußballabteilung. Und das finde ich ein hochinteressantes Thema, deswegen freue ich mich, dass heute Suse da ist.
Hi, danke, dass ich da sein darf.
Und der Daniel ist auch dabei.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, ihr beiden. Ihr seid mit dem Geisburgheim grundsätzlich familiär. Man kann, glaube ich, auch schon mal sagen, wir haben vor zwei Wochen schon mal eine Blindenfußball-Einheit zusammen gemacht. Das heißt, wir kennen uns schon ein bisschen. Ja. Wie geht's euch erstmal?
Mir geht's gut, danke.
Ja, mir geht's auch gut. Ich freue mich, dass ich hier sein kann und bin gespannt, was wir so für Themen haben.
Was wir so für Themen haben, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Denn ja, das Thema Blindsein ist für viele ja vielleicht noch etwas, was sie gar nicht kennengelernt haben. Und auch für mich war es dann neu. Auch so in der im Umgang mit euch, worauf muss man achten, sowohl beim Gehen als auch beim Sprechen und so weiter, gibt's da Fettnäpfchen und so weiter. Aber da habt ihr mir ja schon mal so ein bisschen das Gefühl gegeben, dass ja, dass hier und da gar nicht, dass man gar nicht so vorsichtig sein muss, sondern einfach ja normal nett sein darf.
Ja, am besten einfach ganz normal behandeln. Wenn jemand irgendwo zum Beispiel an der Ampel steht oder so, nicht einfach hingehen und den an den Arm nehmen und rüberbringen, sondern fragen, brauchst du Hilfe oder kommst du alleine klar? Das ist das Einzige, wo man vielleicht drauf achten soll. Der Rest ist im Umgang eigentlich ganz normal.
Wie sieht das aus? Könnt ihr einmal schildern quasi, wie ist euer Sehvermögen und seit wann ist das so? Suse.
Ich habe von Geburt an eine Sehbehinderung und kann auf dem rechten Auge nichts sehen und auf dem linken Auge komme ich mit Kontaktlinse, also mit optimaler Korrektur auf circa 5% Restsehfähigkeit. Genau.
Optimale Korrektur heißt, das ist dann wie so eine Lupe auf Kontaktlinsenformat.
Ja, genau.
Mhm. 5%, das heißt, du siehst so Umrisse, siehst jetzt verschwommen hier den grünen Boden sozusagen.
Genau, ich kann Farben gut erkennen und kann mich daran auch gut orientieren. Ich sehe Kontraste ganz gut und profitiere auf jeden Fall von gutem Licht und kann mich dann eigentlich auch noch so ganz gut orientieren. Besonders schwierig ist es vielleicht draußen, so im Straßenverkehr, da nutze ich auch einen Langstock. Aber sonst würde ich sagen, komme ich ganz gut zurecht.
Langstock kennt man klassischerweise, das ist, wenn vorne mit der Kugel so dran genau. Ist zum Beispiel, womit ihr dann so den Weg ertastet, kann man das so sagen?
Ja, richtig.
Wie sieht's bei dir aus, Daniel?
Ich bin von Geburt an blind, also komplett blind. Ich sehe kein Licht, kein Schatten, keine Umrisse. Ich kann auch nicht beschreiben, wie das ist. Viele fragen mich, ob ich schwarz sehe. Also, ne? Aber da ich keine Farben kenne, kann ich das nicht, oder weil ich nicht weiß, wie man sieht, kann ich es halt nicht beschreiben. Ne?
Verstehe ich, du hast quasi keine Referenz,
genau.
Wie das aussieht.
Und genau.
Auch Suse, obwohl du einen großen Blindheitsgrad hast, sagt man das so, kannst du ihm da wahrscheinlich auch nicht in der Erklärung helfen.
Nee, das ist auch was ganz viele Menschen fragen. Wie ist das für dich auf dem einen Auge? Siehst du das schwarz oder hell und dunkel? Und das ist ganz schwer zu beschreiben, weil es ist einfach wie nicht da. Also es ist, ich sehe da kein Schwarz oder kein Dunkel oder das ist einfach wirklich wie, als wäre das Auge nicht vorhanden. Und das ist aber natürlich auch, das kann jetzt auch bei Dobi unterschiedlich sein, so wie das ja auch für die verschiedenen Sehbehinderungen oder Seheinschränkungen total unterschiedlich ist, was Menschen sehen oder nicht sehen können. Sehr schwer zu vergleichen einfach.
Du sagst Dobi, kannst uns eigentlich mal den Spitznamen, ist nicht schlimm, aber vielleicht, dass wir einmal Bescheid wissen.
Genau, das ist mein Spitzname im Blindenfußball. Die meisten im Blindenfußball denken, das ist mein normaler Name. Weil ich schon so lange dabei bin und die meisten mich damit nur anreden. Als ich mal bei einem anderen Team ausgeholfen habe und die gesagt haben, da kommt ein Daniel, wussten sie gar nicht, wer das ist. Mhm. Als ich mich dann mit Dobby vorgestellt habe, wussten sie auf einmal, oh, den kennen wir doch. Und den Spitznamen habe ich eigentlich seit der Schule schon, das ist schon ewig her.
Dann wissen wir jetzt schon Bescheid, wenn Susu du gleich im, ja, im Podcast einen anderen Namen sagst.
Ja, alles gut.
Fällt es euch denn dann, also wenn du sagst, okay, ich kann nicht beschreiben, ja, wie ich sehe, aber ja, kannst du beschreiben, wie du wahrnimmst so im Alltag?
Also natürlich geht viel über, über Hören und über Tasten, ne? Das ist natürlich die, die Hauptsache. Und sonst, ja, also zum Beispiel ist es für mich immer schwierig zu beschreiben, weil ich es auch manchmal selber nicht wirklich weiß, woher es kommt. Ich bin zum Beispiel jemand, der auch sehr mobil ist. Wenn ich mal irgendwo war, egal ob ich da zu Fuß war oder so, ich komme da immer wieder an. Also
guter Orientierungssinn.
Genau, zum Beispiel. Mhm. Das muss aber, also das hängt nicht unbedingt mit der Blindheit zusammen, sondern ich kann selber nicht genau sagen, wie ich das mache.
Suse, wie sieht's bei dir aus? Hast du einen guten Orientierungssinn? Kann man dich an Position X rauslassen im Labyrinth und du findest wieder zurück?
Ich glaube schon. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt alle in meinem Umfeld so bestätigen würden.
Ich stellte gerade schon die Frage, hört ihr eigentlich besser als ich? Daniel, da sagtest du.
Bestimmt, also bestimmt früher auf jeden Fall. Man sollte halt nicht so oft auf Partys gehen oder ins Fußballstadion gehen, wo das Gehör etwas geschädigt wird.
Was du aber gemacht hast.
Ja.
Wie kann ich mir sonst den Alltag vorstellen? Gibt's also was funktioniert astrein? Wo gibt's keinen Engpass? Und wo merkt ihr, ah krass, da bin ich wirklich auf Hilfe angewiesen?
Also ich denke mal, also wo ich auf jeden Fall immer auf Hilfe angewiesen bin, ist, wenn im Job irgendjemand wieder einen Screenshot schickt, also ne, weil das mein System nicht vorlesen kann. Oder wenn eine PowerPoint-Präsentation präsentiert wird und irgendwelche Folien da sind, dann gibt es schon jemanden, der mir dann ab und zu mal sagt, was da draufsteht oder was auch auf den Bildern zu sehen ist. Aber sonst ist mein Alltag eigentlich, gut, ich darf kein Auto fahren, aber man kann mit Uber, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, kommt man eigentlich ganz gut zurecht.
Suse, bevor du erzählst, könnt ihr auch einfach nochmal ganz kurz sagen, ihr seid ganz normal berufstätig, beide. Genau. Das heißt, was macht ihr?
Ich bin Sachbearbeiter bei einem großen Unternehmen in Wuppertal und arbeite da praktisch im Kundenservice. Wir sind erster Ansprechpartner für alles, was die Kunden zu bemeckern haben oder wenn sie uns auch mal loben wollen.
Du bist in der Südstadt.
Ja, genau. Ich bin Lehrerin für Sonderpädagogik an der Förderschule für Kinder mit Sehbeeinträchtigung in der Südstadt. Genau.
Wie sieht's bei dir aus? So ist das, geht das ähnlich mit Alltagshilfen und alleine klarkommen?
Also ich glaube, gerade so durch technischen Fortschritt kann ich relativ viel selbstständig bewältigen. Ich glaube, manchmal ist es halt einfach leichter und schneller, mal kurz gefragt zu haben, hey, was für Mindesthaltbarkeitsdatum steht hier auf der Verpackung oder hey, wann kommt denn die nächste Bahn, bevor ich mir das mit dem Handy irgendwie ranzoome? Oder ist das jetzt wirklich diese Linie? Mhm. Das ist manchmal einfach schneller. Und ansonsten natürlich, also ich kann auch kein Auto fahren. Das heißt, man ist natürlich da auf öffentlichen Nahverkehr angewiesen. Aber ich glaube, ansonsten würde ich schon sagen, bin ich ziemlich selbstständig.
Das heißt, du hast ein Handy, wo du so nah ranzoomen kannst, wenn du dir das nah vors Auge hältst, dass du das in etwa erkennst.
Ja, genau.
Ja, ja, also wir wollen über einiges sprechen, weil mich natürlich interessiert, wie seid ihr zum Blindenfußball gekommen? Was macht Blindenfußball aus? Wie ist auch das Stadionerlebnis, wenn man das Spiel gar nicht so klassisch sieht, wie ich das so kenne? Aber dennoch habe ich natürlich vorgelagert so ein paar Fragen mitgebracht, weil wir auch über den Alltag sprachen und die Fahrten in Bus und Bahn. Für mich ist das direkt ein Moment, da packe ich die Kopfhörer rein. Da wird Musik gehört. Für euch eher schlecht, ne?
Mache ich tatsächlich auch.
Machst du auch?
Also ich höre meistens, wenn ich in der Bahn sitze, Hörbuch oder irgendwelche Podcasts.
Und wie kriegst du dann mit? Du kennst dann die Station auswendig, wie du wann aussteigst, oder was?
Also ich habe dann immer nur einen Kopfhörer drin, nicht zwei. Weil das macht natürlich Sinn. Es kann ja auch mal sein, dass zum Beispiel ein Fahrkartenkontrolleur kommt. Es wäre natürlich schlecht, wenn ich dem dann meinen Ausweis nicht zeigen könnte, weil ich nicht mitkriege, dass er da steht.
Also schon mal kein Schwarzfahrer unter uns. Das finde ich schon mal gut. Ja. Bei dir finde ich mega interessant. Du kannst natürlich das Handy dann nicht sehen. Aber du hast eine unheimliche Geschwindigkeit mit der. Können wir das mal zeigen?
Wenn das ist hinten in meiner Jacke. Warte mal.
Sonst, du holst die Apple Watch raus oder ja, die genau, Armbanduhr.
Genau.
Zeig uns mal was. Wie bedienst du das?
Also, das gibt es auf jedem Smartphone.
Kannst du das einmal wirklich vor das Mikro? Genau. Da
hört man das?
Ja. Das musst du jetzt übersetzen. Ich habe kein, also 5 Uhr.
Nee. Also der hat mir einmal die Uhrzeit vorgelesen und wie viel ich von meinem Bewegungsring, Trainingsring und Stehring schon heute abgearbeitet habe. So ungefähr, also das ist ungefähr Geschwindigkeit 100, die man einstellen kann bei diesem System. Das kann mein Handy auch. Also mein Handy liest mir auch alles vor, was auf dem Bildschirm ist. Ich kann mit dem Finger darüber wischen, also drüber gehen. Der liest mir die verschiedenen Apps vor. Wenn Suse mir eine WhatsApp schickt, liest er mir die vor. Ich kann auch selber schreiben darüber mit der ganz normalen Tastatur. Und er liest auch die ganzen Emojis vor. Und das erleichtert natürlich sehr den Alltag.
Okay, das heißt ganz pragmatisch, du gehst in den Elektromarkt, wenn du ein neues Handy haben willst und sagst, ihr müsst mir das bitte einmal so einstellen, dass ich das auch benutzen kann.
Nee, das kannst du sogar selber einstellen. Da drückst du dreimal die Seitentaste, dann fängt das Ding an zu sprechen.
Aha.
Ich würde das jetzt den Zuhörern und Zuschauern nicht empfehlen, weil man kann es nicht so einfach wieder zurückstellen.
Ich wollte es gerade in den Live-Test machen.
Man kann es nicht so einfach wieder zurückstellen, weil sich dann die Bedienung vom Handy ändert. Weil du kannst halt nicht mehr mit Gesten und Wischen machen, sondern da musst du wirklich drauf tippen und mit dem anderen Finger nochmal tippen oder. Also das kann man auch einstellen.
Und dann ist das automatisch auch in dieser Geschwindigkeit?
Nee, das fängt bei 30 an oder so.
Ja, aber das muss man sich mal überlegen. Ne? Wenn ich jetzt eine WhatsApp-Memo bekomme, man kennt das, anderthalbfache Geschwindigkeit, manchmal zweifach, mache ich ganz selten, weil ich dann schon kaum hinterherkomme. Und ist das das gleiche Verhältnis? Also das, was ich mal 2 höre, hörst du mal 100?
Nee.
Okay.
Das musst du dir so vorstellen, wenn du eine Nachricht liest. Du liest ja auch schneller, als du sprichst.
Das ist richtig.
Ne? Und so ist das mit diesen Nachrichten auch so. Ich habe mir das einfach antrainiert, weil das ist seitdem, ich glaube, meinen ersten Computer hatte ich, glaube ich, 2000 oder so. Da war es natürlich auch noch nicht so schnell. Und das ist einfach eine Gewöhnungssache, dass man das auch alles versteht und da auch gut mitkommt.
Suse, wie viel verstehst du davon?
Ich bin das auch nicht so richtig gewohnt. Also ich müsste schon auch bei einer deutlich geringeren Geschwindigkeit anfangen. Ich glaube, das ist sehr typisch für Menschen, die noch ein Restdevermögen haben, wenn du noch ein Restdevermögen hast, dann nutzt du das auch möglichst lange und möglichst viel. Weil halt doch einfach die Welt ja erstmal irgendwie visuell orientiert ist und dann man auch viel mehr visuell lernt, zurechtzukommen. Und dann ist das nochmal, glaube ich, eine ganz, ganz große Umstellung, wenn kein Restdevermögen mehr da ist.
Ich frag mal weiter, so Kinderfragen. Wenn du sagst, hören und fühlen, habt ihr so als Haupt, nicht Organe, als Haupt Sinne, vielen Dank.
Gerne.
Um euch durch den Alltag zu bewegen. Gibt es schon Paradebeispiel, wo man sagt, boah, da findet man sich richtig, richtig gut zurecht, ohne sehen zu können? Suse guckt so. Also, oder dann das Gegenteil wäre ja der Fall. Durch eine laute Innenstadt, unübersichtlich, Autogeräusche, viele Menschen und so. Ist das dann ein Horrorszenario oder findet man sich auch da zurecht mit ein bisschen Erfahrung?
Ich glaube, es kommt immer gut drauf an, wer da so mit dir ist. Also ich glaube, alleine ist alles halt einfach ein bisschen herausfordernder und dann ist es einfach mega, wenn dich jemand irgendwie an die Hand nehmen kann und einfach mitnehmen kann. Ansonsten würde ich sagen, streng mich dunkle, laute, volle Situationen schon auch an. Die würde ich jetzt schon auch meiden. So.
Das wäre zum Beispiel jetzt abends durch die Stadt zu fahren.
Ja, genau. Ja. Oder durch eine volle Innenstadt bei Nacht, Weihnachtsmarkt, finde ich auch zum Beispiel ist eher anstrengend. Nicht, dass ich das nicht machen würde, aber vielleicht jetzt nicht unbedingt alleine.
Da finde ich es halt immer nur schwierig in Menschenmengen, wenn du mit dem Blindenstock gehen willst. Weil die meisten Leute dann erstmal entweder drüber fallen oder es gar nicht möglich ist, vernünftig damit zu laufen.
Eigentlich interessant, denke ich gerade mal laut, dass ist ja das einfachste Mittel, einen Stock vor sich herzuführen und zu spüren, was mit dem Weg passiert. Genau. Gibt es da schon modernere Möglichkeiten oder ist da was in Aussicht?
Ja, es gibt so auch so Blindenstöcke, die haben wie so ein Echo vorne dran. Die vibrieren dann, wenn auch was in Kopfhöhe ist oder so, weil so merkst du es immer nur, wenn auf dem Boden was ist oder halt in der Höhe von dem Blindenstock und nicht in der Höhe von deinem Kopf.
Wann hast du dir das letzte Mal den Kopf gestoßen?
Das ist schon länger her.
Okay, Suse auch?
Nee, gestern.
Ich hoffe nicht zu Hause.
Nee, in der Schule. Das macht es nicht besser, aber gut.
Ja, gut, okay.
Aber vielleicht, am Arbeitsplatz. Ja, aber es gibt schon auch einmal im Jahr eine Messe, wo neue Techniken, neue
Innovationen,
danke, vorgestellt werden. Gerade, also nur für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen. Das ist eigentlich immer ganz spannend. Also es gibt zum Beispiel irgendwie so einen Gurt, den du dir auf die Schultern legen kannst, der dann links oder rechts vibriert, je nachdem, wo lang du gelaufen musst oder der dich warnt, eben auch vor Dingen in Kopfhöhe und so. Ich glaube, da passiert schon was, dauert aber natürlich alles so ein bisschen.
Wie kann ich euch konkret im Alltag so helfen? Also Daniel, du sagtest schon, respektvoll, vorsichtig, nicht übergriffig fragen, ob man helfen kann.
Genau. Das ist eigentlich immer das Wichtigste. Dass man die Leute, also wenn man irgendjemanden stehen sieht, kann man, also es sei jetzt nicht nur Menschen mit Blindheit oder so, sondern allgemein, wenn man merkt, okay, da kommt vielleicht einer gerade nicht klar, fragt man einfach mal, kann ich dir irgendwie helfen? Weißt du, wo es lang geht? Oder so.
Wie sieht das aus mit so, weil das habe ich dann kennengelernt, wir waren zusammen hier auf unserem kleinen Kunstrasenplatz, wo wir dann eine Blindenfußballeinheit gemacht haben, können wir gleich sicherlich nochmal von erzählen. Und der Kollege Malte von der Stiftung, ganz liebe Grüße, der hatte schon mehr Kontakt mit euch und kennt so ein bisschen die Abläufe und hat zum Beispiel, da war dann, um aus diesem Fußballkäfig rauszukommen, ist unten, also geht man durch eine Tür und unten war aber noch so eine Fußleiste, so ein Fußeisen, ne? Ja. Also eine Stolperfalle.
Genau.
Und er hatte so aus Gewohnheit mit dem Fuß zweimal dagegen getreten, dass ihr das hört, zum Beispiel.
Genau, und er hat es uns ja auch gesagt, ne? Das ist ja gut. Also mit dem Blindenstock merkst du das auch, dass da was ist, ne? Aber gut, ich hatte mich jetzt an dem Tag auch hinten bei Suse einfach an den Rucksack gehangen und bin ihr so gefolgt. Von daher war das ganz gut, dass er das gesagt hat.
Aber das heißt, im Alltag braucht ihr das jetzt nicht, dass wenn ich jetzt einen von euch an der KVB-Haltestelle Rudolfplatz sehe, dass ich irgendwie gegen die Tür klopfe oder sowas in die Richtung?
Nee, also ich glaube nicht.
Ich glaube, für mich ist es manchmal ganz angenehm, wenn es irgendwie voll und hektisch ist, dass man sich irgendwie mal einhängen kann oder dass sich einfach jemand mitnimmt, damit du halt, dann kannst du einfach nebenher laufen und brauchst nicht deinen Stock nutzen. Das ist manchmal ganz angenehm als Entlastung, aber
auf jeden Fall.
Ja, zurechtkommen tun wir schon auch so.
Würdet ihr denn sagen, ihr musstet euch daran gewöhnen oder sage ich mal, so wie ich aufgewachsen bin und gelernt habe, sehend zu überleben, tut ihr das eben über andere Sinne?
Also ich denke, ich bin, da ich ja von Geburt an blind bin, bin ich ja damit groß geworden, genau wie du dich normal zurechtfindest, ist das für mich auch normal, wie ich mich hier zurechtfinden kann.
Also ich habe am Anfang irgendwie noch deutlich mehr gesehen und dann war das schon auf jeden Fall auch eine Umstellung. Ich laufe auch jetzt noch nicht ewig mit Langstock, also glaube seit 3 Jahren. Das war schon auch eine Umstellung, weil man schon auch merkt, dass Leute anders auf einen reagieren, was natürlich auch gut ist. Leute nehmen deutlich mehr Rücksicht. Das ist total angenehm. Aber es ist schon auch nochmal anders, wie man von der Gesellschaft irgendwie wahrgenommen wird. Da musste ich mich dran gewöhnen. Doch.
Erzähl mal, wie wirst du wahrgenommen?
Ganz banal irgendwie, dass Leute deutlich mehr gucken oder Kinder fragen, was hat denn die Frau da und warum macht die das und tut das weh, dann irgendwie die Mama fragen oder Papa fragen. Und das ist so, man fällt einfach deutlich mehr auf. Das war für mich so ein bisschen schon auch ein, muss ich mich dran gewöhnen. Es ist nicht schlimm, überhaupt nicht. Und es ist ja auch toll, wenn Leute Interesse haben und irgendwie nachfragen. Also ich empfinde das eigentlich immer als positiv. Aber man muss sich so ein bisschen dran gewöhnen.
Was war so die schönste Erfahrung oder vielleicht auch in letzter Zeit eine Erfahrung mit jemand Fremdes, wo das Thema war? Erinnert ihr euch da an irgendwas?
Ich war mit meiner Schulklasse heute oder mit Teilen meiner Schulklasse in einem Gymnasium und wir haben dort auch über Sehbehinderung gesprochen und die SchülerInnen vom Gymnasium durften Fragen stellen und das fand ich einfach irgendwie sehr, sehr schön, wie selbstbewusst meine SchülerInnen geantwortet haben, aber auch wie wertschätzend die anderen Kinder und Jugendlichen auf unsere SchülerInnen zugegangen sind und die gleich mit eingebunden haben und gleich irgendwie ein sehr harmonisches Miteinander war. Und das war irgendwie sehr schön, so kann es laufen. Dass es gibt
was, was sind die meistgestellten Fragen von Kindern?
Tut das weh?
Und tut's weh?
Wir haben danach gesagt, alle, ja klar, wir haben alle auch mal Augenschmerzen, so wie alle halt auch irgendwie mal Kopfschmerzen haben, aber das ist, glaube ich, was, ja, das kann man so allgemeingültig nicht beantworten. Der eine hat halt deutlich öfter Augenschmerzen und der andere nicht so häufig. Aber an sich tut es nicht weh, natürlich.
Die weiteren Fragen interessiert mich jetzt auch.
Ganz häufig wird gefragt, was ist da besonders schwer für dich? Was fällt dir da besonders schwer? Oder wie reagieren andere auf dich? Fragen auch ganz viele. Oder wie kannst du lesen? Wie funktioniert das im Sport? Also eigentlich so auch die Fragen, die eigentlich auf der Hand liegen.
Manchmal sind Kinder die besseren Journalisten.
Ja, Erwachsene trauen sich das nicht zu fragen.
Ja. Deswegen sind wir hier, um darüber zu sprechen. Über Fußball wollen wir dann ja gleich sprechen. Aber deine zweite Frage hat mich interessiert. Was sagtest du als zweites jetzt nochmal?
Also, was ist besonders schwierig daran? Ja. Oder was? Und da haben meine SchülerInnen, finde ich, heute eigentlich perfekt drauf geantwortet. Natürlich findet man es mal unfair und natürlich findet man es mal blöd. So wie man alles auch mal unfair und blöd finden kann. Und das ist auch völlig gerechtfertigt, dass das so ist. Und es ist völlig in Ordnung. Aber so ist es eigentlich, kommen wir damit alle ganz gut zurecht und sind damit eigentlich alle sehr fein. Und es kann auch Vorteile geben, so.
Und zu der Frage, wie lest ihr? Das ist wahrscheinlich abhängig, was ihr lesen wollt. Also Handy haben wir gerade gelernt, vorlesen oder nah ranzoomen. Bücher wird wahrscheinlich dann eher bei euch Hörbuch sein.
Man kann auch Bücher einscannen. Also das kann man auch. Das wird dann, also das habe ich mit Schulbüchern gemacht, als ich in der Berufsschule war. Habe ich die eingescannt und konnte dann mir das auch vorlesen lassen und auch ganz normal mitarbeiten.
Habt ihr das Gefühl, weil wir auch bei unserem letzten Zusammentreffen darüber sprachen, dass natürlich die moderne Technik das so ein bisschen vereinfacht jetzt für die neue Generation oder die neuen Generationen? Was war als Kind und Jugendlicher so die größte Challenge für euch?
Also ich denke schon, dass die Technik auf jeden Fall das Leben deutlich erleichtert, auch für die jetzige Generation. Man muss sich einfach nur mal vorstellen, man möchte ein Buch ausdrucken in Blindenschrift. So ein Drucker kostet ungefähr, ich glaube, 15.000 Euro.
Und Blindenschrift, glaube ich, ist einem geläufig. Ich erkläre es trotzdem kurz. Das ist in meinen Worten diese Noppenschrift mit so kleinen dreidimensionalen Pünktchen, wo ihr dann drüber fühlen und das lesen könnt.
Genau, die sind angeordnet wie die Zahl 6 auf dem Würfel. Und je nachdem, welche Punkte oben sind, sind das verschiedene Buchstaben oder manchmal sogar Wörter. Und also man muss sich einfach vorstellen, wenn man ein Buch in Schriftgröße, ich glaube 21 ausdruckt, dann hat man so den Umfang, wie das wäre, wenn man das in Blindenschrift ausdrucken würde. Das heißt, ein Schulbuch bestand bei uns aus mehreren Ordnern in Blindenschrift. Heutzutage hat man einfach eine Datei, die auf dem Rechner ist und man muss nicht 5 Ordner mit sich rumschleppen.
Das heißt aber auch, dass jetzt noch mehr aufs Hören gesetzt wird und weniger aufs Fühlen?
Nee, es gibt auch noch für den Computer so ein Gerät, dass das, was auf dem Bildschirm dargestellt wird, und was auch vorgelesen wird, auch noch in Blindenschrift dargestellt wird. Ist wichtig für Englisch und für Namen, weil ob man Meier jetzt mit AY, EY, EI schreibt, ist ja wichtig, wie man das schreibt.
Okay, wie so ein dreidimensionales Fingerpad, so stelle ich mir das vor.
Genau, das ist eigentlich so ein Kasten, der unter der Tastatur steht.
Daniel, was ist bei dir die meistgestellte Frage, die Suse noch nicht genannt hat?
Ja, wie kommst du im Leben klar? Wie kannst du überhaupt mitarbeiten oder wie kannst du überhaupt arbeiten?
Dann lass uns die Frage doch mal aufgreifen, weil das ist ja schon auch interessant. Du machst Homeoffice?
Genau, Ich hatte ja schon gesagt, dass ich bei einem großen Unternehmen arbeite. Wir machen viel Handel, also machen nur Handel. Unsere Kunden melden sich per E-Mail, per Telefon oder über ein Portal bei uns. So, E-Mail, habe ich ja gesagt, wird mir vorgelesen, kann ich dann auch ganz normal bearbeiten, die Reklamation. Telefon muss ich halt selber dann Vorgänge anlegen bei uns im System. Genauso ist das, wenn es übers Portal kommt. Und
du schreibst ganz normal mit Tastatur.
Genau, ich habe 10 Fingerschreiben gelernt. Boah.
Und schreibst so schnell, wie du Nachrichten hörst.
Wahrscheinlich. Nicht ganz.
100-fache Geschwindigkeit.
nicht ganz, aber also ich habe vor ungefähr 3 Jahren in diesem Unternehmen angefangen. Ich habe vorher woanders gearbeitet. Und da habe ich denen dann auch erklärt, was ich kann, wo ich überall, in welchen Systemen ich überall klarkomme. Und ich habe gesagt, wahrscheinlich nach einem halben Jahr falle ich überhaupt nicht mehr auf. Und es hat kein halbes Jahr gedauert. Da hat meine Chefin das erste Mal irgendeine Folie im Teams-Meeting hingehalten und gesagt, ihr könnt das ja mal lesen, wo ich sie erinnern muss. Ich kann mir das vielleicht irgendjemand mal vorlesen. Also, ja. Ne? Das ist halt die meistgestellte Frage, wie kann man arbeiten?
Gibt's, ja. Also ich habe auch direkt an so Fettnäpfchen gedacht, man im Sprachgebrauch ist dann ja, wir sehen uns. Ne?
Das sage ich auch.
Sonst ja auch ganz normal. Ja.
Ich sage ja auch, ich gucke Fernsehen. Also
das da hörst du dann klassischerweise, das,
genau,
was läuft.
Genau. Mhm. Aber klingt ja blöd, ich höre Fernsehen, sondern ich gucke Fernsehen, ich gucke Fußball, also gehört dazu.
Gibt es irgendwie Äußerungen, die ihr nicht so gut findet?
Ich glaube, also das natürlich auch jetzt, können wir da nicht für alle sprechen.
Ja.
Das ist, glaube ich, aber uns total wichtig, dass man da auch nicht so kleinlich sein muss. Also, um Gottes Willen, dann sagt man halt, wir sehen uns. Wissen ja alle, was gemeint ist, und kann man auch mal alle 5 gerade sein lassen.
Kann man da das, also, was ich, bevor ich euch kennengelernt habe, wurde mir gesagt, ihr könnt auch ganz gut mit Humor umgehen. Also macht ihr da so selber auch Witze drüber?
Ja.
Ja.
Sag mal einen guten. Kein Witz aus dem Mal, gibt wahrscheinlich keinen.
Also ja, oft ist halt in der Situation halt oft einfach, dass dann irgendwie, habe ich nicht gesehen. Und dann, also.
Oder wenn Susan mal wieder am Tor vorbeischießt, kannst du nicht hingucken.
Dann lass uns das direkt als moderative Brücke hier nehmen. Am Tor vorbeischießen. Ihr zwei seid, spielt Fußball beim 1. FC Köln. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, mit Fußball anzufangen und wann?
Also ich wollte mein ganzes Leben schon Fußball spielen. Ist halt nicht möglich, normal Fußball zu spielen, weil es zu gefährlich ist für die anderen und weil die anderen auch nicht mit einem Rasselball spielen.
Wenn ich kurz direkt da mal zwischengehen darf. Klar. Also warum wolltest du unbedingt Fußball spielen?
Ich glaube, jeder Junge möchte gerne Fußball spielen.
Mhm.
Und meine Freunde haben das auch alle gemacht, also wollte ich das auch. Und 2006 habe ich mit Blindenfußball angefangen. Da kam dieser Sport auch erst nach Deutschland. Also vorher gab es den in Südamerika, in England, nur in Deutschland gab es das nicht. Mhm. Und dann gab es bei uns an der Blindenschule so einen Lehrgang, mit wo das vorgestellt wurde, wo wir es mal ausprobieren konnten. Und natürlich direkt, ich wollte Fußball spielen und seitdem bin ich auch dabei.
Du kannst gerne schon mal, wir haben neben dir, du hast einen Ball mitgebracht.
Genau.
So ein, heißt das auch Rasselball oder wie würdet ihr... Ja, man hört es schon.
Genau, im Grunde ist es wie ein Futsalball.
Hm, also bisschen kleiner so.
Kleiner, ne? Als normaler Fußball. Er springt nicht und man hört es, wenn er rollt, macht er auch Geräusche. Wenn er in der Luft ist, macht er keine Geräusche, aber man darf trotzdem auch mit hohen Bällen mal spielen.
Ah ja, okay. Da habe ich mich nicht dran getraut. Susi, wie kamst du zum Fußball?
Ich glaube, ich bin vor 4 Jahren ungefähr nach Köln gezogen und hatte irgendwie so die Idee, ich möchte gerne Sport anfangen, ich würde gerne Teamsport machen, und Teamsport mit Sehbehinderung ist schon durchaus schwierig, weil einfach alle oder die meisten Ballsportarten einfach wegfallen. Und dann habe ich gedacht, ach ja, das wäre irgendwie cool, hatte dann aber nicht so richtig eine Idee, wie gehe ich da ran, und bin dann zufällig am Dom vorbeigelaufen, als da das Finale von der Blindenfußball-Bundesliga ausgetragen wurde. Auf der Domplatte. Und habe das erste Mal gesehen und war total begeistert und fand das mega interessant. Hatte dann am Anfang noch so ein bisschen Hemmungen. Ich kann jetzt nicht einer Bundesligamannschaft schreiben, hey, ich würde gerne mal zum Training kommen. Hab das dann aber trotzdem gemacht. Einfach mal gefragt, hey, an wen könnte ich mich denn wenden, wenn ich keine Ahnung habe? Und dann konnte ich einfach mal zum Training kommen und dann war das ziemlich cool und hat sehr viel Spaß gemacht.
Kleiner Einblick. Ich spiele jetzt seit, boah, muss ich kurz rechnen, wahrscheinlich 25 Jahren Fußball. Wenn du vor 4 Jahren angefangen hast, du hast mich dermaßen frisch gemacht beim Blindenfußballspielen.
Ja gut, also ich meine, ich glaube, es ist einfach schwer zu vergleichen. Also im sehenden Fußball hätte ich ja absolut 0, gar keine Chance gegen dich.
Würden meine Freunde jetzt anders sehen.
Aber dafür, dass du das erste Mal gemacht hast, hast du es echt gut gemacht, auch mit dem Dribbeln.
Also, vielen Dank. Beschreib doch mal gerne, wie funktioniert das? Also wir haben jetzt den Rasselball, ist klar.
Genau.
Und du hast ihn jetzt zwischen deinen Füßen. Wie dribbelst du?
Man kann sich den Ball nicht vorlegen wie im normalen Fußball, was viele machen, die das erste Mal ausprobieren wollen, die aus dem sehenden Fußball kommen, sondern man muss den Ball zwischen den Füßen pendeln lassen, damit man immer weiß, wo der Ball ist. Wichtig ist auch, Linien bringen dir im blinden Fußball nichts, weil die siehst du nicht, wo die Auslinie ist. Deshalb gibt es an den langen Seiten des Feldes Banden, so wie in der Soccerhalle. Neben dem Tor sind die Banden offen, damit man da Auslauf hat, wenn man aufs Tor zusprintet und nicht direkt eine Wand da ist. Ja, ansonsten wird 4 gegen 4 gespielt. Alle Spieler sind blind.
4 gegen 4 plus Torwart, richtig?
Genau, plus Torwart. Mhm.
Der ein Sehender ist, habe ich gelernt.
Genau, der Torwart ist der einzige Sehende, weil man muss sich einfach vorstellen, es würde sich niemand ins Tor stellen, blind und rechts und links hinspringen, weil das ist ja noch der Pfosten, da könnte man ja mal gegen knallen, das tut dann weh. Allerdings darf der Torwart nur 2 Meter aus seinem Tor raus, er darf also nicht wie die in der Bundesliga übers halbe Feld laufen. Das darf er nicht. Er darf auch beim Abwehren nicht aus diesem Raum rauskommen. Also selbst wenn er mit der Hand rausrutscht, gibt's gegen ihn einen Strafstoß.
Mhm. Und ich in meiner Naivität habe ja auch gedacht, das ist doch für den Torwart viel zu einfach, wenn er sehen kann. Aber ich habe euch beim Elfmeter anlaufen sehen und also auch schießen sehen. Und das, also selbst als Sehender hast du da kaum eine Chance, wenn du den gut setzt.
Ja, also du darfst ja auch als Blindenfußballer bis auf ihn zulaufen mit dem Ball. Und sehende Torhüter können sich ja auch den Spieler ausgucken, wo er hinschießt. Im Blindenfußball geht das halt nicht.
Suse, beschreib du gern mal Zweikampfführung. Wie läuft das Defensivverhalten?
Ich leg mal den Ball auf Seite.
Ja, tu ihn gerne auf den Boden.
Also ich glaube, es ist schon, man darf ein bisschen mehr als im sehenden Fußball und es ist ein schon kontaktintensiverer Sport als beim sehenden Fußball. Einfach weil, ja, wenn man sich nicht sieht, man oft sehr nah dran ist an seinen angreifenden SpielerInnen. Ich glaube.
Es gibt ein wichtiges Wort, ein wichtiges Signal. Genau.
Also solange man nicht den Ball führt, ist man ja quasi für die anderen MitspielerInnen, aber auch für die Angreifenden nicht hörbar. Und deshalb ist es total wichtig für die eigene Sicherheit, aber auch für die Sicherheit aller anderen, dass man immer Voy sagt. Voy, Spanisch, ich komme. Dass einfach alle wissen, da kommt jetzt gerade einer auf mich zu, damit man eben nicht zusammenprallt.
Also es ist viel Unterhaltung auf dem Platz angesagt.
Ja, es ist extrem laut. Irgendwer redet immer. Und nicht nur einer, aber im Zweifel ein Haufen Leute.
Zum Beispiel, Daniel, erzähl, wir haben auch hinter den Toren und an den Seiten der Mittellinie.
Genau, der wichtigste oder einer der wichtigsten Leute ist unser Guide. Der steht praktisch hinter dem gegnerischen Tor. Der ruft uns immer zu. Also das Spielfeld wird gedrittelt, wie beim Eishockey. Der darf den Leuten im Angriff dann zurufen, wo sie stehen, wie viele Gegenspieler sie haben, ob sie hoch spielen sollen, ob sie flach spielen sollen. Der redet eigentlich die ganze Zeit mit den Stürmern. In der Mitte des Feldes darf der Trainer von der Seite reinrufen und im Abwehrdrittel darf natürlich der Torwart seine Leute stellen. Unser Feld ist jetzt nicht so groß wie ein normales Fußballfeld, sondern es ist 40 mal 20 Meter nur groß und man darf sich Blindenfußball jetzt nicht so wie Rasenschach vorstellen, sondern wir sprinten auch übers Feld komplett mit dem Ball und auch ohne Ball.
Da ist also ordentlich Tempo unterwegs. Man hat weil ich das auch getragen habe, dann nochmal so eine Brille, so eine Sichtschutzbrille, die jeder trägt, weil so gesehen, Suse, hättest du ja jetzt auch einen kleinen Vorteil gegenüber Dobi.
Ja, genau. Also damit halt einfach alle die gleichen Voraussetzungen haben in dem Sport, was halt durchaus Sinn macht, werden alle beim Spiel, kriegen nochmal ein Augenpflaster und nochmal eine Dunkelbrille. Das heißt, es ist wirklich absolut nicht möglich, irgendwie unten links oder rechts dran vorbeizugucken, damit alle wirklich vollblind spielen.
Nicht wie bei Wetten, dass, da gab's doch mal diesen.
Du meinst den mit den Buntstiften.
Genau, richtig. Also wer es nicht kennt, da hat einer gesagt, ich kann Farben von Buntstiften schmecken, glaube ich. Ja, war
genau, genau. Der hat hat daran rumgeleckt und meinte dann, er kann die Farben erkennen.
Und unterhalb der Brille einfach durchgeschielt und geschummelt. Ja. Das geht bei euch also nicht.
Nee.
Gott sei Dank.
Wie würdet ihr jetzt einen guten Spieler, eine gute Spielerin, woran macht ihr das fest? Weil ich könnte jetzt sagen, beim sehenden Fußball, jetzt wenn ich Bundesliga schaue, boah, hat der eine Ballführung. So, der klebt der Ball am Fuß. Oder der setzt jeden Ball in den Winkel. Das könnt ihr ja zumindest in dieser Form nicht so präzise sehen.
Also
wie macht ihr das?
Du merkst schon, ob jemand eine super Balltechnik hat oder nicht. Das ist auch sehr lange Übungssache, dass du mit dem Ball vernünftig dribbeln kannst und dann auch Kurven damit um die Gegner herumlaufen kannst. Das gibt's bei uns auch. Es gibt auch diejenigen, die jeden Strafstoß oben in den Winkel kloppen. Das gibt's bei uns auch. Also eigentlich das Gleiche wie im Sehnenfußball.
Aber ich glaube, vielleicht ein wichtiger Punkt ist noch ganz entscheidend: Kommunikation.
Mhm.
Dass man einfach wirklich gut mit den Mitspielerinnen und Mitspielern sich verständigt, immer sagt, ich hab den Ball, ich schieße, ich komme, damit die anderen wissen, was du gerade tust. Und wenn du dann halt, dann entwickelt sich einfach ein viel engeres Zusammenspiel. Und da ist Kommunikation einfach bei uns, glaube ich, nochmal super viel wichtiger, weil du dich einfach ja nicht siehst.
Mhm. Ihr habt ein paar Übungen mit mir gemacht, das fing dann einfach an erstmal bei Orientierung. Also ich habe quasi stand zentral vorm Tor, hab da hingeschaut, dann Suse, hast du mich ein bisschen durchs Feld geführt und dann sollte ich in die Richtung zeigen, wo das Tor ist. Voll daneben gezeigt, zum Beispiel. dann haben wir ein bisschen den Ball gependelt, sprich gedribbelt und auch mal geschossen und so weiter. Und weiß nicht, wie lang war das? Halbe Stunde, 20, ja, halbe Stunde, sagen wir mal. Das war eine ganz andere Form der Anstrengung. Also so richtig, ich hatte eigentlich Kopfschmerzen, weil das für den Kopf extrem belastbar
ist. Es auch ungewohnt, ne?
Ja. Auch für euch?
Also es ist wirklich anstrengend für den Kopf, das muss man sagen. Du hattest jetzt den Vorteil, du hattest nur Suso und mich dabei. In einem richtigen Spiel hast du vier Mitspieler, vier Gegenspieler. Du hast den Torwart, du hast den Trainer, den Guide, auf die du hören musst. Dann hast du noch Leute drumherum, die klatschen, die reden, die ihren Kommentar mit abgeben. Und da musst du dich schon sehr konzentrieren.
Und du brauchst natürlich auch Konzentration für die Orientierung auf dem Platz. Und das ist gerade, auch das ist natürlich Übungssache. Und wenn du das nicht so richtig gewohnt bist, kostet dich das sehr viel Konzentration, zu wissen, wo bin ich eigentlich?
Absolut, ja, interessant. Beschreib nochmal jetzt beim Elfmeter. Dobi, du bist ja Elfmeter-Spezialist, hat Suse letztes Mal gesagt. Ja. Woher weißt du, wie läuft das ab? Woher weißt du, wo das Tor steht?
Also ich darf dann den Ball erstmal in die Hand nehmen, darf ihn mir auf den Punkt legen. Dann steht der Guide hinter dem gegnerischen Tor. Der klopft erst den rechten oder linken Pfosten ab, dann den anderen, dann sagt er, wo die Mitte ist. Und dann pfeift der Schiedsrichter und wir dürfen schießen.
Genau, also klopf, klopf.
Genau.
Hier, klopf, klopf, hier sozusagen.
Genau, der kann auch, das machen auch die Guides von verschiedenen Teams unterschiedlich. Die einen klopfen den Pfosten nur in der Mitte an. Andere von oben nach unten mehrfach und so. Also das ist immer Absprache mit dem Guide.
Wie sieht jetzt euer Fußballalltag aus? Wie oft trainiert ihr? Wann habt ihr Spiel? Und so weiter.
Also wir trainieren einmal die Woche, jeden Dienstag. Weil wir kommen nicht alle aus Köln, sondern auch aus einem ziemlichen Umkreis.
Allein erstmal Respekt an dich, aus Wuppertal hier immer mit Bus und Bahn durch NRW.
Ja, danke.
Für den großen, glorreichen 1. FC Köln.
Ja, wie gesagt, wir trainieren einmal dienstags in Köln. Dann versuchen wir ab und zu noch samstags mal zu trainieren. Haben wir auch schon mal hier im Geisbockheim trainiert, auf normalen Kunstrasenplatz. Und unser Training geht 1,5 Stunden. Da machen wir halt, wir trainieren in so einer Soccerbox. Da machen wir halt viel Techniktraining und versuchen dann auch mal einen Spielzug zu machen. Nur dieses Hockerbox ist halt zu klein. Das ist halt nicht so wie ein normales Blindenfußballfeld.
Weil es enger ist und kürzer.
Genau, weil es kürzer ist, weil die Abstände dann nicht so breit sind. Ja, wir hoffen ja immer noch, dass wir irgendwann mal ein Blindenfußballfeld kriegen hier in Köln.
Es macht natürlich auch da total viel Sinn, auf einem Blindenfußballfeld zu trainieren, auch um eben diese Orientierung zu lernen und da reinzukommen.
Wie sieht's mit Bundesliga, Blindenfußball-Bundesliga aus? Wie ist da der Stand der Dinge?
Ja, wir nehmen teil. Unser erster Spieltag ist 18. 19. April. Also unsere Bundesliga ist etwas anders aufgestellt als die Bundesliga der Normalsehenden. Bei uns gibt es Vereinsspieltage, das heißt, alle Mannschaften treffen sich an einem Wochenende an einem Ort. Zum Beispiel fängt die Bundesliga in Stuttgart an, dann treffen wir uns alle bei denen auf der Anlage. Jeder hat ein bis zwei Spiele am Wochenende und der Finalspieltag ist diesmal in Essen. Da wird dann auf dem Kennedyplatz ein Blindenfußballfeld aufgebaut mit Kunstrasen, mit Tribüne und allem. Und da wird dann das Finale ausgespielt.
Was haben wir da noch für Teams? Ist das dann SFC Köln gegen Borussia Mönchengladbach oder eher 1. FC Köln gegen GKSC Hürth?
Nee, gegen Fortuna Düsseldorf.
Direkt ein Derby zum Einstieg.
Nein, wir wissen, der Spielplan gibt es noch nicht. Mhm. Aber also es gibt große Teams wie Schalke 04, Borussia Dortmund, Fortuna Düsseldorf nimmt teil, St. Pauli, der FC Ingolstadt. Aber es gibt auch Teams wie zum Beispiel Marburg. Das ist eine Stadt in Mittelhessen. Und Stuttgart, das ist auch der MTV und nicht der VfB. Also es ist ganz gemischt.
Und dann wird ausgespielt, wer so der Beste ist. Ich habe mir die Frage gestellt, vielleicht auch ein bisschen Kinderfrage, welche Mannschaft ist besonders gut weltweit? Welche Nation vielleicht? Gibt es auch einen Lionel Messi des Blindenfußball?
Also ich würde sagen, im Männerblindenfußball sind auf jeden Fall die Südamerikaner mitführend, weil die das schon seit 50, 60 Jahren machen.
Ich glaube, das ist bei den Frauen auch ähnlich. Hm. Ja.
Sprich Brasilien, Argentinien.
Ja. Ja.
Das sind ja so auch im normalen Fußball immer so Straßenfußballer. Vielleicht haben die früher auch den Rasselball mit auf den Platz gebracht.
Kann gut sein. Also ich habe zumindest gelesen, dass es in Brasilien sogar zwei Ligen gibt, dass die Spieler da sogar Profis oder so damit auch Geld verdienen können. Und so, und bei uns ist es ja, auch wenn wir den FC Köln gerne vertreten, immer noch mehr Hobby.
Apropos, ihr würdet auch noch neue Spieler und Spielerinnen aufnehmen. Das Sichtungstraining läuft quasi gerade.
Auf jeden Fall.
Genau, genau.
Erzählt mal, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin auch eingeschränkter Sehender, Klammer auf, dürfte ich jetzt als Normalsehender auch teilnehmen, nur mit der Schutzbrille eigentlich?
Du könntest dich bei uns ins Tor stellen.
Ah ja, da wird's interessant.
Ja. Also Blindenfußball darfst du spielen, wenn du 20% oder weniger siehst. Mhm. Einfach, weil damit die Trainings, wenn du normal siehst, kannst du selber Balltraining machen, du kannst Fitnesstraining alleine machen und das können wir als blinde Menschen oder als stark Sehbehinderte halt nicht. Ne? Wir brauchen immer Leute, die uns sagen, versuch mal den Ball so zu führen oder so.
Macht Sinn. Wie komme ich jetzt zu euch ins Team?
Also grundsätzlich würde ich sagen, sind wir ein sehr, sehr bunter, offener Haufen und freuen uns über jede, die sich dafür interessiert. Also eine Seheinschränkung wäre schon mal ganz gut. aber sonst haben wir sowohl Kinder, Jugendliche bis ins hohe Erwachsenenalter, egal ob weiblich, männlich, wie auch immer, sind wir einfach super bunt und sind froh über jeden, jede, die dabei ist.
Suse und Daniel at fc.de oder wie kann ich euch konkret?
Ich glaube blindenfußball at fc. Kannst ja in die Shownotes schreiben.
Genau.
Aber ja, wir suchen natürlich auch auf jeden Fall noch einen Torhüter oder Torhüterin, also eine sehende Person, die Lust und Lust auf Blindenfußball hat und sich das vorstellen könnte, mit uns zusammen zu spielen und sich darauf einlassen würde und bei uns im Tor spielen würde.
Und, also, und direkt auch in der ersten Bundesliga mitspielen kann, ne?
So sieht's aus. Und ein Derby gegen Fortuna Düsseldorf spielen. Wer hat das nicht geträumt, in FC-Klamotten aufzulaufen? Ist doch eine schöne Erfahrung. Deswegen können wir das hier auch einmal als Aufruf nutzen. Kommt gerne mal vorbei. Dienstags trainiert ihr immer und dann könnt ihr ja die Kugel laufen lassen.
Ja.
Und eure Gegner auch direkt. Von der Blindenfußballliga zur Bundesliga. Die Frage habe ich mir natürlich auch gestellt. Wie erlebt ihr so ein Spiel im Stadion? Ihr seid ja nicht nur Fußballspielende, sondern auch Fußballfans. Und jetzt können wir natürlich klassischerweise sagen, naja, was, was wollt ihr da? Ihr könnt doch gar nicht das Spiel sehen.
In jedem Erst- und Zweitligastadion hast du so Plätze für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen. Die kriegen dann, wie wir jetzt haben, Kopfhörer auf. Und jemand kommentiert das Spiel dann praktisch wie im Radio live für dich mit. Ich war allerdings auch schon in der Kurve ohne Kopfhörer. Auch da kriegst du genug mit vom Spiel.
Ehrlicherweise, gerade wenn man in unserem Fall jetzt in der Kurve steht, da sind ja so viel Fahnen, so richtig viel Spiel, kriegt man da auch nicht mit.
Und irgendeiner steht immer eh hinter dir und beschreibt das Spiel für sich selber.
Ja, okay. Aber da bist du natürlich, hast du seine Meinung dann in deinem Kopf.
Ja, ja gut, aber es sind ja viele da drumherum, ne? Also
Daniel, weil du gerade auch so viel davon erzählst, was ist es dann das, was es für dich ausmacht, so ein Stadionbesuch?
Ja, also ich gehe halt gerne ins Stadion und das ist so, die Gemeinschaft, die Stimmung, das ist schon super.
Letztlich, wahrscheinlich ist es bei dir ähnlich, bei euch wie bei einem Sehenden. Da geht es nicht immer nur um den Fußball.
Genau.
Es geht um was hier für.
Genau. Um mit Gefühl. Sonst würden, glaube ich, viele Stadien dieser Welt auch mal leer bleiben, wenn es nur um das reine Spiel ginge. Wie sieht so die Anreise zum Stadion aus? Also ihr habt zum Beispiel Aktion Mensch bei uns auf dem Ärmel. Die haben auch nochmal gesagt, dass es eine App gibt, die sie unterstützend mit aufgezogen haben. Bundesliga-Reiseführer nennt sich das Ganze. Also da kann man Tipps gesammelt lesen oder hören in eurem Fall, wie man zum Stadion kommt mit erleichterter Anreise. Ist das bei euch ganz normal? Ihr steigt in die KVB und fahrt zum Stadion oder wie würdet ihr das angehen? Ihr seid heute im Uber gekommen zum Beispiel.
Ja, aber sonst zum Stadion würde ich immer mit der U-Bahn oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinfahren.
Und im Zweifel ja auch nicht alleine.
Genau, also, genau. Und selbst wenn man alleine hinfährt, irgendwo gibt es immer Leute, die Richtung Stadion gehen, die nehmen einen dann schon mit.
Ja.
Am Fernseher, wenn ihr da Fußball schaut, Fußball hört, ich glaube, Daniel, du bist großer WDR2 Liga Live-Hörer, habe ich das richtig im Kopf?
Auch, ja. Aber ich höre auch meistens über die Sportschau-App. Da kannst du das ganze Spiel verfolgen. Also ich hatte früher auch mal ein Abo für ein Bezahlfernsehen-Abo, wo man Fußball verfolgen konnte. Das ist halt mehr auf Sehende und auf die Bilder ausgelegt, anstatt, also da kriegt man nicht so viel vom Spiel tatsächlich jetzt mit. Deshalb ist so die Radio und oder Radioreportage schon viel, viel besser für mich.
Gibt es Filme, die ihr trotzdem schaut? Also ich weiß, bei meinen Eltern, die hatten so eine Funktion am Fernsehen, wo dann die Dialoge zu hören waren, aber dann auch von einem Erzähler beschrieben wurde, was passiert. Und das war eigentlich immer für uns immer ein Ärgernis, weil das immer automatisch anging und wir haben es nicht ausbekommen. Ist das was, was ihr nutzt? Guckt ihr dann James Bond auch einfach über den Fernseher mit Beschreibung? Also oder seid ihr größere Fans von Hörbüchern?
Also diese Beschreibung gibt es nicht bei allen Filmen. Und ich habe sie bei meinem Fernseher tatsächlich auch nicht eingeschaltet. Also ich verfolge die Filme aus ohne dieses Dingen. Klar kriege ich dadurch manches vielleicht auch nicht mit. Ne? Wenn zum Beispiel jemand durch eine Tür geht oder so, dann kriegt man das nicht immer mit. Aber ich glaube, ich kann die Filme trotzdem ganz gut verfolgen.
Es geht mir ähnlich. Also ich nutze das auch nicht und komme eigentlich, glaube ich, auch so, kriege ich genug von dem Film mit.
Erzählt mir nochmal, wenn wir von vom Blindenfußball sprechen, von euren Trainingseinheiten, aber auch Spielen. Das ist ja dann doch auch eine recht große Crew, die dabei ist, ne? Mit Coach, mit ja, Ansager hinterm Tor und so weiter. Wie stemmt ihr das alles?
Alles auf ehrenamtlicher Basis halt, ne? Unser Trainer zum Beispiel kam dazu, weil früher hat sein Bruder bei uns mitgespielt. Dann brauchten wir halt einen Torwart. Er hat sich dann ins Tor gestellt und ist dann Trainer geworden. Unseren Guide, den habe ich kennengelernt bei einem Projekt, was wir gemacht haben zusammen. Der hatte dann irgendwann auch Lust mal dazu. Und eigentlich so kriegt man die Leute ran.
Suse, wenn du mich jetzt überzeugen müsstest vom Blindenfußball, was macht das aus?
Ich glaube, dass wir einfach wirklich so ein bunter, lustiger, interessanter Haufen sind und ganz viel Spaß daran haben und ja, glaube, da auch viele andere begeistern können.
Warum, die Frage muss ja eigentlich auch mal gestellt werden, warum habt ihr euch dann für den ersten FC Köln entschieden? War es bei dir wirklich dann die Domplatte und der schnelle Weg im Kölner Umraum, Kölner Umland einen Club zu finden?
Ich hätte mich natürlich so oder so immer für den ersten FC Köln entschieden, ist ja klar. Aber nee, es ist natürlich auch einfach, es ist jetzt auch nicht so, als hätte man 50 Vereine zur Auswahl, die jetzt hier irgendwie in erreichbarer Nähe sind. So, es ist jetzt, der erste FC Köln hat jetzt ein Blindenfußballangebot oder ein Verein. Und dann das nächste wäre Fortuna Düsseldorf. Und dann kommt da auch also, lange nichts.
Ja.
Auch klar.
Dann jetzt könnte man ja sagen, Düsseldorf, glaube ich, ein Ticken näher zu Wuppertal, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Warum du FC?
Also, als ich mit dem Blindenfußball angefangen habe, gab es das noch nicht in Düsseldorf. Und du sagst ein Tick näher, ja, aber die trainieren ganz schön weit weg vom Hauptbahnhof. Und damals, als ich wieder hier in die Region gekommen bin, war Köln mir halt sympathisch. Deshalb bin ich nach Köln dann gegangen.
Das ist doch die richtige Einstellung. In Ruth und Wies, ja, wobei Fortuna ist ja ehrlicherweise auch Ruth und Weiß, ne? Aber ihr habt den Geißbock auf der Brust.
Genau, den haben die nicht.
Wenn ihr euch für den Blindenfußball in Deutschland oder auch hier beim SFC Köln etwas wünschen dürftet, was ist das?
Ich glaube, grundsätzlich wäre es einfach wirklich schön, wenn noch mehr Menschen wüssten, dass es dieses Angebot gibt, gerade auch selbstbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche, dass man einfach wirklich auch früh schon in Kontakt käme mit dem Sport. Dafür müsste er einfach noch bekannter sein. Ja, und dass man einfach vielleicht auch unabhängig von Sehbeeinträchtigung sowohl die Betroffenen selbst als auch andere von dem Sport begeistern kann.
Da kann ich nur zustimmen.
Weil wir anfangs auch über viele Fragen sprachen, die euch oft gestellt werden. Gibt es eine Frage, die euch zu selten gestellt wird?
Also ich bin ehrlicherweise immer froh, wenn die Leute irgendwas fragen, anstatt dass sie sich eine Meinung bilden und irgendwo von ausgehen. Von daher lässt es sich schlecht sagen, welche Frage man mal stellen müsste.
Mhm.
Ich finde auch, Austausch ist da einfach total wichtig. Und deshalb, glaube ich, freuen wir uns, wenn die Leute da mit uns in Kontakt kommen.
Auf euch zugehen,
ja.
Höflich sein, respektvoll sein.
Ja.
Und zumindest wir beide beißen auch nicht, wenn man uns irgendwas fragt.
So, und wenn dann in, sagen wir mal, wir greifen jetzt nach den Sternen, in 5 Jahren euer Blindenfußballteam im Rhein-Energie-Stadion aufläuft.
Ja, das wäre doch eine schöne Sache.
Dann ist für noch mehr Austausch gesorgt. Ja. Dann müsst ihr nämlich auch in die Mixzone und Fragen beantworten. Woran hattet ihr Lehen?
Nie an uns.
Genau. Ihr Lieben, wir kommen zu unserer Abschlusskategorie in diesem Podcast. Seid ihr dafür gewappnet?
Ja.
Ja.
90 plus 3. Die Nachspielzeit.
Es gibt eine Nachspielzeit von 3 Fragen, die sich immer wiederholen. Die erste ist relativ easy. Was macht ihr heute noch so?
In Köln trinken und nach Hause fahren.
Ich gehe noch laufen.
Oh. Aber kann ich direkt mal fragen, wo zum Beispiel dann?
Im Fitnessstudio auch meistens, auf dem Laufband. Mhm. Einfach weil, also zum Laufen draußen, das mache ich schon auch regelmäßig, aber da brauche ich dann auch wieder jemanden, der mit mir läuft und so. Alleine gehe ich aufs Laufband.
Jetzt weiß ich nicht, was ist der bessere Abend, Kölsch trinken oder laufen gehen? Beides gut.
Am besten beides. Am ja, besten beides. Nach dem Laufen noch einen Kölsch trinken.
Fit machen für die Saison, die im April beginnt.
Genau.
Hervorragend. Was wollt ihr in eurem Leben noch erreichen?
Ich möchte nochmal deutscher Meister werden.
Ich fange demnächst noch eine Ausbildung zur Reittherapeutin an und das wäre jetzt so mein nächstes Ziel erstmal. Mhm. Dann schauen wir weiter.
Für Pferde?
Ja.
Hm. Interessant. Dann kommen wir zur letzten Frage, die vielleicht auch die schwerste, vielleicht die einfachste ist. Was ist für euch der erste FC Köln?
Ein geiler Verein.
Auf jeden Fall eine Top-Möglichkeit, um Blindenfußball zu spielen, um Zusammenspiel zu erleben und um Gemeinschaft zu leben.
Dann nutze ich das hier auch nochmal, um zu sagen, kommt vorbei bei unserem Blindenfußballteam. Ihr findet alle Kontaktdaten in den Shownotes, wie ihr vorbeikommen könnt. Einfach mal dienstags mitkicken und noch mehr sympathische Menschen wie diese zwei wundervollen Podcast-Gäste kennenlernen und mit denen ein bisschen Zweikämpfe führen und sich vorführen lassen, so wie ich das getan habe.
Ja, kommt gerne vorbei. Wir freuen uns.
Hat mir sehr großen Spaß mit euch zwei gemacht. Vielen, vielen Dank, dass ihr die einigermaßen weite Reise und die sehr weite Reise aus Wuppertal auf euch genommen habt, um hier Frage und Antwort zu stehen. Gibt es noch etwas, was ihr loswerden möchtet, bevor wir den Sack zumachen?
Also ich muss sagen, ich finde, wir sind super hier beim FC aufgenommen worden und ich glaube, wir fühlen uns hier auch sehr wohl.
Das trifft es auf jeden Fall auf den Punkt.
Dann kann man doch so die Podcast-Folge schließen jetzt, weil ich danke euch sehr, sehr herzlich für ein nettes Gespräch. Und wenn es noch mehr Fragen gibt zum Thema Blindenfußball, zum Thema Blindsein, dann jederzeit gerne ab in die Kommentare. Wir können dann gerne vermitteln und auch mal mit euch beiden viele weitere Fragen stellen. Denn ich merke auch, wir haben schon jetzt uns zweimal getroffen, zweimal viel gequatscht und die Fragerei meinerseits hat noch nicht aufgehört, wie ihr merkt.
Immer wieder gerne.
Danke euch beiden.
Ja, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
Ja, danke.
Madet Jo, Zetekwelche.